Willkommen zurück, wir sind in der Adventszeit. Was heißt Advent? Es kommt uns der entgegen, der uns gezeigt hat, Gott sei nicht in irgendeiner Ferne, sondern nah bei uns, wie ein Mensch, der uns besucht, so nah wie ein Bruder, eine Schwester, die mit uns leben und mit uns leiden, so nah wie ein Mensch, der uns liebt. Der, der kommt, geht unseren Weg mit und sei der Weg noch so schwierig, und sei es über diesem Weg noch so dunkel. Er zeigt uns ein Ziel, ein großes Ziel und ein schönes, bis zu dem Punkt, an dem uns aufgeht, nun ist alles gut. Es hat alles seinen Sinn gehabt. Und wenn um uns her alles beweist, es wird nur schlimmer, die Katastrophen, die auf uns zukommen, sind unausweichlich, dann sagen wir, nein, die Katastrophen sind nicht das Letzte. Wir haben eine Zukunft vor uns. Und die hängt zum Glück nicht vom Machen der Menschen ab und ihren Torheiten und Dummheiten. Die Zukunft wird ein großes Licht bringen und unser Weg im Licht enden. Die Zukunft ist eine Tür und die Tür ist offen. Und so heißt es dann an Weihnachten, nun schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Dazu erzähle ich euch eine Heilung eines blinden Menschen, wie sie das Johannesevangelium erzählt. Einmal sah Jesus im Vorübergehen einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger, wer hat nun Schuld auf sich geladen, er selbst oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern. An ihm aber soll sich zeigen, was Gott tut. Wir müssen ja tun, was der tut, der mich gesandt hat. Und wir müssen es tun, solange es Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der alles Tun und Wirken endet. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte aus Speichel und Erde einen Brei und strich den auf die Augen des Blinden. Dann sagte er zu ihm, geh, wasche dich in der Quelle Siloa. Und der Blinde ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Die Nachbarn und alle, die ihn früher als Bettler gekannt hatten, fragten, ist das nicht der Mann, der immer dagesessen und gebettelt hat? Die einen sagten, er ist es, andere, er muss ihm ähnlich sein. Er selbst freilich sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie kommt es, dass du jetzt siehst? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin, wusch mich und kann nun sehen. Da fragten sie ihn, wo ist er? Und er konnte nur sagen, ich weiß es nicht. Da führten sie ihn zu den Pharisäern, denn es war Schabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen heilte. Die Pharisäer aber fragten ihn auch, wie er sehen geworden sei, und er antwortete, einen Brei legte er mir auf die Augen, ich wusch mich und kann nun sehen. Da sagten die einen unter den Pharisäern, dieser Mensch kommt nicht von Gott, er hält den Sabbat nicht ein. Andere waren vorsichtiger, ein sündiger Mensch könnte ein solches Zeichen nicht tun. Und sie waren sich nicht einig. Da wandten sie sich wieder an den Blinden und fragten, wofür hältst du ihn? Immerhin hat er dich sehend gemacht. Er antwortete, er ist ein Prophet. Nun glaubten sie aber nicht, dass er blind gewesen und nun sehend geworden war und riefen seine Eltern, ist das euer Sohn? Ist er blind geboren? Und warum kann er nun plötzlich sehen? Seine Eltern antworteten, ja, das ist unser Sohn und er ist blind geboren. Und wie er nun plötzlich sehen kann, das wissen wir nicht. Wer ihm das Augenlicht gegeben hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn doch selber, er ist alt genug. Er soll für sich selbst reden. Das sagten sie, weil sie sich vor den Pharisäern fürchteten, denn die hatten schon einen Beschluss gefasst. Wer Jesus als den Christus erkennt, der solle aus der Glaubensgemeinschaft der Juden ausgestoßen werden. Da riefen sie noch einmal den Mann, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm. Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Jesus ein Sünder, ein Betrüger ist. Er antwortete, Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich blind war und nun sehen kann. Da fragten sie ihn noch einmal: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dich geheilt? Er gab zur Antwort: Das habe ich euch schon gesagt, aber ihr hört nicht zu. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Anhänger werden? Da fuhren sie ihn an: Du bist sein Anhänger, wir sind Anhänger des Mose. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber der kommt, wissen wir nicht. Der Mann antwortete: Das ist doch seltsam, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Und dabei hat er mich doch sehend gemacht. Von Anfang der Welt an hat man noch nie gehört, dass jemand einen Blindgeborenen sehend gemacht hat. Wäre er nicht von Gott, könnte er das nicht tun. Da sagten sie zu ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Das zeigt deine Blindheit. Und du willst uns belehren? Da stießen sie ihn von sich. Soweit das Johannesevangelium. Man mag über diese Heilung denken, wie man will. Sie erinnert an die Methoden der antiken Medizin, auch an den noch früheren Schamanismus. Dass die Erde heilkräftig sei, wusste man immer schon. Und dass Speichel eine besondere heilende Wirkung habe, ist auch uralte Überzeugung. Man kann im Sinn einer modernen Naturheilkunde durchaus offen lassen, wie der Blinde geheilt worden sei. Viele Menschen unserer Zeit entdeckten solche Verfahren heute neu und wünschen sich, sie möchten sich mit der modernen Medizin verbinden. Man mag offen lassen, was damals vor 2000 Jahren in Jerusalem konkret geschehen ist. Die Absicht der Erzählung liegt ohne dies an ganz anderer Stelle. Der Ausgangspunkt ist eine Begegnung im Vorübergehen. Da saß einer und bettelte und man wusste, der ist blind, seit er lebt. Es galt aber im damaligen Judentum als gewiss, dass ein enger Zusammenhang bestehe zwischen Krankheit und Schuld. Krankheit oder Behinderung war immer Strafe Gottes für ein konkretes Fehlverhalten. Auch das ist ein Erbe aus schamanischer Zeit. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Ordnung im Kosmos, die Ordnung in der menschlichen Gemeinschaft und die Ordnung im Leib und in der Seele des Einzelnen im Gleichgewicht sein müssen und jede Störung dieses sensiblen Gleichgewichts sich unter anderem in Gestalt einer Krankheit als Leiden auswirkt. So waren die Heiler jener Zeit und früherer Epochen oft mehr Seelenkundige als Mediziner. Wie, so fragen die Jünger, die es so gelernt hatten, ist es dann erklärlich, dass ein Mensch behindert, zum Beispiel blind, zur Welt kommt, ehe er irgendetwas diese Ordnung Störendes tun konnte? Die Gesetzeslehrer von damals dachten teils an ein Fehlverhalten der Eltern oder auch an Sünden, die das Kind im Mutterleib begangen haben müsse. So stellten sie Jesus die Frage: Wer hat nun in diesem Fall gesündigt? Die Frage hat, wie schon gesagt, ihr Recht. Es gibt eine Tiefe in der menschlichen Seele, in der die Krankheit des Leibes und das Leiden der Seele, auch etwa die Schuld, die in die Tiefe der Seele verdrängt ist, sehr dicht ineinander verwoben sind. Wer will überhaupt feststellen, wo die Grenzen zwischen Leib und Seele liegen? Man kann der Meinung sein, sie seien so dicht verwoben, dass alles, was in der Seele geschieht, auch den Leib betrifft und was im Leib geschieht, in der Seele sich mitereignet. Der Fehler der Rabbinen war nun der, dass sie meinten, dieser Zusammenhang lasse sich generell formulieren: Es gibt keine Krankheit ohne Schuld. So wurde ihnen ihre Bibel zu einem heiligen Strafgesetzbuch und der Umgang mit Kranken und Leidenden bekam einen Zug von verurteilender Unbarmherzigkeit. Jesus geht auf die Frage nicht ein. Er sagt: Weder dieser noch seine Eltern haben gesündigt, sodass er blind zur Welt kam. Die Behinderung hat einen ganz anderen Sinn. In ihr soll offenbar werden, was Gott tut, so Jesus. Wir können nur vermuten, dass der Blinde das Gespräch mitgehört hat und die Frage nach der Schuld seiner Eltern oder seiner eigenen seit seiner Kindheit gewöhnt war. Wir können uns denken, dass er aufgehorcht hat, als Jesus seine Antwort gab. Denn da war ja plötzlich alles ganz anders. Da war alles umgekehrt. In der Antwort Jesu lag ja eben dies: Frage nicht, durch wessen Schuld du leidest, sondern zu welchem Ziel hin dein Leiden dich führen will. Frage nicht, wofür dich Gott straft, sondern wohin dein Weg geht. Du bist nicht verflucht zum Leiden, es hat einen Sinn. Und dann hört er, wie der Fremde sich ihm zuwendet. Er fühlt seine Hände und das Pflaster, das sie auf seine Augen legen, und hört seine Stimme. Geh hinunter an die Quelle Siloa und wasche dir die Augen. Noch eine Kleinigkeit am Rande. Worin bestand denn in diesem Fall die Verletzung des Sabbatgebots, also der Ruhe aller Arbeit? Es gab eine Vorschrift unter 39 verbotenen Arbeiten, die ausdrücklich das Kneten, gemeint war von Teigverbot. So war die Arbeit, den Speichel mit etwas Erde zu vermengen, ein Verstoß gegen die Sabbatordnung und ein Beweis dafür, dass Jesus nicht der von Gott Gesandte sein konnte. Angesichts dieser Logik spricht nun Jesus von Blindheit. Blindsein heißt, keine Beziehung mehr zur Wirklichkeit zu haben, behindert sein durch dogmatische Vorurteile und Festlegungen. Wer blind ist, verliert die Orientierung. Er hat keinen Zugang mehr zu etwas, das er nicht schon kennt. Wer so vorgeht, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen. Auf diesen Ebenen spricht Jesus vom Sehen und vom Blindsein. Er sagt, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind. Dabei steht der Blindgeborene stellvertretend für uns alle. Auch die Klügsten kommen blind zur Welt und sind, was den Sinn ihres Lebens betrifft, bis an ihr Ende blind. Blind im Blick auf sich selbst, blind im Blick auf die Wahrheit und auf Gott. Wir sind Menschen dieser Welt und leiden damit an einer umfassenden, alles hemmenden und gefährdenden Blindheit. Wir sind Blindgeborene, die als Blinde sterben werden, wenn nicht ein Wunder an uns geschieht. Hier aber liegt der Sinn des Zeichens, das die Geschichte meint. Das Ende des Berichts ist jedenfalls dies, dass der Mann nun klar sieht, klar im Blick auf die Welt, in der er lebt, und klar im Blick auf Jesus, der ihm diese Klarheit verschafft hat. Aber der Eindruck bleibt bestehen, es liege mehr in unserer Geschichte. Und so fragt man Johannes, du sagst, es verberge sich in deinen Berichten auch eine Art persönlicher Biografie. Was hat für dich die Erfahrung in Jerusalem und vom Teich Siloa bedeutet? Und man hört ihn so antworten. Ich will mit einer Nebensache anfangen. Du wirst gleich merken, dass es keine Nebensache ist, nämlich das mit der Quelle Siloa. Diese Quelle war nicht irgendein Wasser. Es gab auch sonst rund um Jerusalem Quellen, so den Schafteich oder die Quellen unten im Tal, den Gichon oder die Rochelquelle. Die Quelle Siloa davon war die wichtigste. Sie lag geschützt unter dem Felsen, auf dem die Stadt Jerusalem gebaut ist und war für Feinde nur schwer zu erreichen. Ein Schacht ging von der Stadt aus durch den Felsen hinunter zu ihr und die Stadt lebte von diesem Wasser. Die Quelle war heilig in verschiedener Hinsicht. Sie war, was die kastalische Quelle für die Griechen in Delphi war. In der ältesten Zeit, lange vor unseren Vätern David und Salomo, als die Stadt noch einem anderen Volk gehörte, geschahen dort unten die Weissagungen, die die Menschen in der Stadt brauchten, um mit ihrem gefährdeten Leben zurechtzukommen. Auch für unsere Väter war dies ein besonderes, von Gott unmittelbar geschenktes Wasser. Sie nannten es Siloa, gesandt, zu ergänzen, gesandt von Gott. In diesem Wasser reinigten sich seit Urzeiten die Pilger, wenn sie auf die Stadtburg von Jerusalem, den Zion, hinaufzogen, wo der Tempel stand, damit sie kultisch rein seien für die Opfer, die sie bringen wollten. Dorthin also schickte Jesus den Mann. Er sollte sich in der heiligen Quelle die Augen waschen und, wie es üblich war, im Tempel Gottes danken für seine Heilung. Das war überraschend, denn normalerweise lag bei solchen Waschungen der Ton auf der moralischen Seite. Der Mensch sollte, ehe er vor Gott trat, sich von seinen unheiligen Absichten und Gedanken, vor allem von seinen Bosheiten und seiner Unmoral reinigen, wie es noch in eurer Zeit die Moslems tun, ehe sie zum Gebet in die Moschee gehen. Für Jesus lag der Ton ganz anderswo. Der Mann sollte sich an der heiligen Quelle von seinem Leiden, seiner Blindheit heilen lassen. Er sollte die Augen aufschlagen und den wahrnehmen, der sozusagen an die Stelle des Tempels trat, Jesus, den, der von Gott gesandt war, wie die heilige Quelle selbst. Die Quelle sollte also nicht kultische Reinheit bewirken, sondern Erkenntnis, Klarsicht, Einsicht, Durchblick oder wie du sagen willst. Sie sollte die Augen öffnen für die Wahrheit, die in der Gestalt des Jesus von Nazareth in die Welt getreten war. Die Empfindlichkeit der frommen Kreise im Volk der Pharisäer, aber auch der Priester hing, wie ich mir denke, damit zusammen, dass sie durchaus verstanden, was Jesus mit all dem zeigen wollte. Die Sache mit dem Sabbat war wohl nicht der entscheidende Punkt. Wenn das Zeichen verstanden wurde, dann bestand es in einer Umdeutung der Waschungen in der Quelle Siloa. Sie, die bisher die Menschen bereit und fähig gemacht hatte, im Tempel zu erscheinen, war nun der Ort, an dem es um die Erkenntnis des von Gott Gesandten, nämlich Jesus, ging. Das rührte an die Grundfesten der damaligen Religion. Darum konzentriert sich das Gespräch auch sehr entschieden auf die Frage, woher denn Jesus komme. Wir wissen nicht, woher dieser kommt, sagen sie, ob er der Gesandte Gottes sei oder nicht, der die Macht auch über das kultische Leben im Tempel haben sollte oder ob er ein Betrüger sei. So bleibt auch der Gehalte bei seiner Aussage. Ob er ein Betrüger ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, er hat mir die Augen geöffnet, als ich mich unten an der Quelle wusch. Und so fällt er selbst der Ausstoßung zum Opfer. Damit aber ist das Zeichenhafte an der Geschichte deutlich. Die Waschungen in der heiligen Quelle sind nun nicht mehr Einweihungen in die Kultfähigkeit, sondern eine Einübung in die Erkenntnis des Gottesgesandten, des Christus. Das, so war mir damals ganz klar, konnten die Autoritäten in Jerusalem unmöglich hinnehmen. In den kurzen Redewechseln über den Sabbat und darüber, wer denn der sei, der das getan habe und woher er komme, deutet sich an, was später im Palast des Kaiphas und auf dem Hügel Golgatha geschah. Die Ausstoßung nicht jenes Mannes, sondern des Christus selbst. Noch etwas wurde mir deutlich. Das Hören, das in unserem Volk von jeher als der wichtigste Zugang zur Wahrheit gegolten hat, muss in Christus zum Sehen führen. Denn Glauben heißt sehen lernen, die Augen aufschlagen. Und das immer aufs Neue, wenn die Bilder dieser Welt und unsere eigenen Urteile allzu dicht vor unseren Augen stehen und sie blind machen. Sich klar machen, dass wir Menschen alle in einem sehr grundsätzlichen Sinn blind sind und nie sagen können, ich habe schon immer gewusst. Nein, wir sehen neu, was uns jetzt im Augenblick durch einen Akt der Gnade gezeigt wird. Immer kommt es darauf an zu sagen, zeige mir, was ich glauben soll. Seitdem habe ich diese Vorgänge, die Heilung des Blinden, die Auseinandersetzungen um den Anspruch des Christus, die plötzliche Erkenntnis, wer er sei, bei ungezählten Menschen immer wieder erlebt. Die Geschichte mit dem Blinden ist tatsächlich ein Zeichen für etwas, das immer wieder und überall geschehen kann und geschieht. Was für eine Blindheit ist das? Und was für ein Sehvermögen? Es geht ja häufig genug sehr paradox dabei zu. Mancher, der sich sicher ist, dass er klar sieht, ist in Wahrheit überall, wo es um ein wirkliches Wahrnehmen geht, seltsam blind. Und mancher, der Mühe hat mit seinen Augen, sieht sehr klar. Sehen ist eine Sache, die auf vielen verschiedenen Ebenen stattfindet und auf vielen Ebenen erst geweckt werden muss. Sehen ist ein Gewahrsein dessen, was vor aller Augen liegt. Es ist auch ein Sehen dessen, was kommen wird. Auch ein Wahrnehmen dessen, was in den Menschen verborgen ist und vor allem im Schauenden selbst. Es ist ein Wahrnehmen der Geheimnisse, die rings um uns am Werk sind, des großen Zusammenhangs, in dem alle Geschöpfe miteinander stehen. Es ist auch eine schauende Klarheit der Grenzen, die unserem Sehen und Begreifen gesetzt sind. Es ist in einem letzten Sinn ein Wahrnehmen Gottes in allen Dingen, ein Gewahrsein all der verschiedenen Weisen, in denen uns Gott begegnet. Aber das Licht kann verloren gehen. Die Augen können kurzsichtig oder schwach oder dunkel werden. Wer darum sagt, ich sehe klar, der ist gefährdet. Wer sagt, ich weiß, wer Gott ist, ich weiß, was gut und richtig oder gar was christlich ist, der ist in großer Gefahr. Es könnte sein, dass an dieser Behauptung schon seine Blindheit zum Ausdruck kommt. Zur Erkenntnis der Wahrheit gehört die Bereitschaft, die Augen jeden Morgen neu aufzuschlagen und das Licht dieses Tages aufzunehmen. Mir ging es jedenfalls so, während ich in diesen Jahren das Evangelium schrieb, das du vor dir hast. Ich musste mich jedem neuen Abschnitt wieder neu an das herantasten, was die Geschichten, die ich in diesem Evangelium erzähle, in mir bewirkt haben. Das war mir nie von vornherein klar. Es zeigte sich immer wieder was Neues und anderes, als wenn mir ständig erst die Augen aufgingen. Denn alles Lebendige hat immer auch Gegensätze und Widersprüche in sich. Seither habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Wahrheit auf dieser Erde nie endgültig durchsetzen kann und wird. Sie will immer neu wahrgenommen sein. Sie leuchtet auf und verbirgt sich. Sie leuchtet wieder auf und verbirgt sich wieder. Immer neu müssen wir den Weg hinunter zur Quelle unter die Füße nehmen, um uns die Augen aufs Neue zu waschen, damit sie aufgehen und wir sagen können, ich glaube. Ich habe jedenfalls gelernt, auch all das zu sehen, was schwer und rätselvoll ist. Ich habe viel Sterben und Leiden gesehen und viel Licht in allem, viel Gegenwart Gottes in allem. Und ich warte darauf, dass sich alles, was uns rätselhaft geblieben ist, eines Tages in Gottes Klarheit aufhält, dass wir dann unsere ängstlichen und verzweifelten Fragen weglegen können, weil alles klar ist. Inzwischen aber sollen wir den Menschen sein, was Christus ihnen ist, eine heilende Hand, ein Wegweiser zur Quelle und am Ende ein Licht. Alles Übrige musst du nun selbst finden. Ich habe genug geredet. Leb wohl, dein Johannes. Und ich habe auch genug geredet, der Ewald Förschler in Balingen am Kaiserstuhl. Das war so ein erster Impuls für die Adventszeit. Ich wünsche euch alles Gute und eine besinnliche Adventszeit. Morgen geht es weiter. Bis dahin und bleibt behütet.